Ja, vielen Dank nochmal, Antonia, für das schöne schönes Spiel. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr heute den Weg hierhin gefunden habt. Wir wollen heute den Gottesdienst zusammen leiten. Ich leite mit Martina und wir freuen uns. Und für die Leute, die uns von zu Hause verfolgen, freuen wir uns auch. Und wir freuen uns, euch bald wieder hier zu sehen. Ja. Zum Beginn möchte ich beten und ich bete alle, die können, aufzustehen. Ja, danke, Herr, dass du uns hier hingeführt hast. Danke, dass wir uns hier versammeln können. Danke für die Zeit, die du uns jetzt heute Morgen schenkst. Wir wollen dich beten, dass du mit uns bist, dass du diese Zeit begleitest und dass du uns segnest. Amen.
Amen. Ja, guten Morgen und wir sind viele hier und das ist wunderbar und das, die wir hier versammelt sind, das ist Gemeinde. Gemeinde ist auch draußen und für die Gemeinde haben wir eine ganze Menge Ansagen und ich freue mich, euch mit in dieses Gemeindeleben reinnehmen zu dürfen. Und an diesem Wochenende hat etwas schon stattgefunden und zwar, das war die Klausur unseres Leitungskreises. Und da möchten Norbert und Lasse etwas drüber berichten. Wir sind ganz gespannt.
Ja, ich bin heute Morgen schon von einigen begrüßt worden. Wie ihr hier, ihr habt doch Klausur. Dazu muss ich nochmal sagen, wir hatten die Klausur. Es ist so, für diejenigen, die die Abläufe in der Gemeindeleitung vielleicht nicht ganz so gut kennen, wir haben zweimal im Jahr eine Klausur, eine etwas längere, nämlich das gesamte Wochenende im Herbst und eine etwas kürzere, den Freitagabend und den Samstag im Frühjahr, in diesem Jahr auch etwas später. Wir versuchen das immer so ein halbes Jahr, den Abstand dazu haben. Und da wir uns im November zu der großen Klausur getroffen hatten, jetzt eben im Mai zu der kurzen. Es war eine sehr gute Klausur. Wir haben über eine ganze Reihe unterschiedlicher Punkte gesprochen. Und über vier dieser Punkte möchten Lasse und ich einfach mal kurz informieren. Das eine, sicherlich ein sehr formaler Punkt, der aber trotzdem für das Gemeindeleben wichtig ist. Die meisten von euch wissen ja, dass wir seit einigen Jahren nicht mehr in Diakonatsleiterstruktur arbeiten. Aber was ja eben auch ganz wichtig ist, dass man überhaupt weiß, wer ist denn für was irgendwie zuständig. Ich hatte neulich ein Gespräch, ein Aufnahmegespräch und da wurde natürlich die Frage gestellt, gibt es denn so etwas wie ein Organigramm? Nein, musste ich sagen, wir arbeiten daran und das ist vielleicht schwerer, als man das so denkt, weil es gibt natürlich auch eine Menge Doppelzuständigkeiten, wie will man das darstellen. Den Punkt haben wir aber erledigt und wir werden das euch in Kürze mitteilen.
Danke, Rainer. Genau, das war einer der Punkte. Wir haben uns natürlich auch mit dem Grow-Konzept beschäftigt, also das Gemeindebaukonzept, das wir zusammen als Gemeinde gerade auf den Weg bringen wollen und auch schon viel auf den Weg gebracht haben. Das ist so eine der Sachen, die wir gemerkt haben, den größten Baustein. Da sind wir richtig gut dabei, das sind die Kleingruppen. Das war ein Riesenakt, das erstmal einzuführen und das zweite Semester läuft. Und was wir bisher so hören, das ist einfach richtig cool. Wir freuen uns total darüber, wie viel Vernetzung da entsteht, wie viele coole Aktionen es gibt, wie Beziehungen vertieft werden. Richtig toll. Und genau, haben einfach überlegt, okay, jetzt steht so langsam bald das dritte Semester an. So, was überlegen wir dafür? Und ich kann schon mal vorwarnen oder anregen, die Anmeldung für die neuen Kleingruppen, die geht bald los. Also Richtung Mai. Macht euch schon mal Gedanken, drittes Semester, hey, welche Kleingruppe? Wäre richtig toll jetzt für die Gemeinde im dritten Semester. Genau, das war aber nur einer der vier Bereiche im Grow-Konzept. Wir haben ja noch die anderen. Wir haben auch noch den Gottesdienst. Da haben wir uns darüber gefreut, dass einfach die Kommunikation klarer wird und haben uns aber auch Gedanken gemacht, wie machen wir da noch weiter, dass die Willkommenskultur auch weiter im Gottesdienst gut geprägt werden kann. Next Steps, welche Kurse, welche Programme wollen wir anbieten, wollen wir einführen und Basisteams, da geht es ja um die Gemeindeteams, gerade da haben wir uns Gedanken darum gemacht, wie wir die Strukturen, auch unter anderem mit einem Organigramm, der Gemeinde einfach beflügeln können, dass das alles ineinander greift.
Ja, während ich eben über einen mehr operativen Punkt berichtet habe, jetzt über einen strategischen Punkt, denn auf der Klausur machen wir uns natürlich auch viel Gedanken, wo stehen wir in der Gemeinde, wie kann es weitergehen. Wir haben Kärtchen geschrieben zu vier Fragen. Was läuft in der Gemeinde zurzeit gut? Was läuft nicht so gut? Was sind die Chancen, die wir ergreifen müssen? Und was sind vielleicht auch langfristige Entwicklungen, die wir im Auge haben müssen? Da könnte ich jetzt ganz, ganz viel zu sagen. Hier möchte ich nur sagen, wir werden darüber, was wir da erarbeitet haben, auch nochmal mit der Gemeinde ins Gespräch kommen, weil das ist natürlich wirklich wichtig, dass wir das nicht nur als Gemeindeleitung machen, sondern dass wir da mit euch im Austausch sind. Und das war ja auch eine der Sachen, die wir gesagt haben, die wir verbessern wollen, dass die Kommunikation noch besser wird. Sagen kann ich aber auf jeden Fall, alle vier Felder dieser Matrix waren gefüllt, aber besonders viele Karten hingen auch, was läuft zurzeit gut. Und das erfüllt uns natürlich auch mit großer Dankbarkeit.
Genau, wir wollen euch mehr mit hineinnehmen. Mit hineinnehmen möchte ich euch auch in den letzten Punkt, den wir euch vorstellen wollen. Und das war der Punkt einer neuen Gemeinde, Jugend- und Kinderreferentinnenstelle. Also, wir haben auf der letzten Gemeindeversammlung schon angekündigt, wir überlegen, ob wir noch eine weitere hauptamtliche Stelle einführen wollen für eben den Bereich der Kinder- und Jugendarbeit. Und wir haben das auf der Gemeindeversammlung besprochen. Wir haben Feedback bekommen. Die Idee, die wir hatten, war erstmal auf 50%. Da haben wir einiges Feedback bekommen, dass so eine Stelle mit 50% schon ziemlich herausfordernd sein kann und das auch recht problematisch sein kann. Ich sag mal, unterm Strich haben wir aber unglaublich viel Befürwortung und Unterstützung für dieses Vorhaben auch rausgehört und haben uns deswegen auf den Weg gemacht, wie können wir das jetzt übereinander bringen. Und haben überlegt, wir können natürlich diese Stelle jetzt entweder so gut wie möglich und abgetrennt wie möglich auf 50% planen, oder aber wir können mehr als 50% planen. Und haben überlegt, okay, was davon machen wir jetzt? Und sind zu dem Schluss gekommen, wir würden gerne beides machen. Wir würden gerne beides mit euch probieren. Und das heißt, wir wollen eine Stelle kreieren, eine Stellenbeschreibung schaffen, die für 50% ist, die für 75% ist und die für 100% ist. Also die wir genau auf diese Anzahl zugeschnitten haben. Und das werden wir euch vorstellen in einer Sondergemeindeversammlung, zu der aber alle eingeladen sind, am 9.6.24. Das ist der Semesterabschlussgottesdienst. Danach Sondergemeindeversammlung und wir stellen euch diese Stellenbeschreibung vor. Und haben dann gesagt, wir gucken mit der Gemeinde, wie viel wollen wir berufen? Wollen wir 50% berufen? Wollen wir 75% berufen oder 100% berufen? Für 50% ist die Finanzierung recht klar. Für 75 und 100, da müssten wir noch so ein bisschen dran arbeiten, sagen wir mal. Aber wir haben gesagt, das wollen wir gebrauchen. Wir wollen gucken, wo wollen wir uns da als Gemeinde herausfordern lassen? Wie viel wollen wir geben? Wie viel wollen wir berufen? Und das so einfach als Prozess gemeinsam machen. Es werden noch viele Infos dazu auch in der Zwischenzeit kommen. Wir werden umfassend informieren und euch mitnehmen.
Ja, bevor Lasse gleich noch ein anderes Thema anschneiden wird, wir haben letzte Woche darum gebeten, dass ihr für uns betet und ich weiß, dass es viele getan haben. Dankeschön dafür und ich kann von dort aus sagen, es war wirklich eine gesegnete Klausur.
Dann darf ich vielleicht hier an dem Punkt einfach mal einhaken. Es liegt mir auf dem Herzen, dass wir jetzt vielleicht einfach Danke sagen für die gute Klausur, dass wir gemeinsam beten und dass wir die ganzen Dinge, die jetzt so in Gang kommen, dass wir die einfach unter Gottes Führung stellen. Steht ihr dazu auf? Dankeschön. Danke, lieber Vater, dass du ein guter, ein wohlmeinender Gott bist, der sich kümmert. Danke, dass du ja die Gemeindeleitung am Wochenende oder an den letzten Tagen gesegnet hast und du siehst die ganzen Dinge, die jetzt so auf den Weg kommen. Du weißt die ganzen Themen und ich bitte dich da um Führung und um Segen. Aber vor allen Dingen kommen wir mit Dank vor dir, dass diese Klausurtagung so gut verlaufen ist. Herr, bitte, ja, lass das hier in der Gemeinde aufgehen wie eine gute Frucht. Amen. Amen. Ja, das war die Klausur des Leitungskreises. Ganz konkret, das liegt hinter uns, ganz konkret gibt es 2 Termine in der kommenden Woche, die ich extra ansagen möchte. Das am kommenden Dienstag sind alle Familien mit kleinen Kindern eingeladen zu einem besonderen Nachmittag hier in der Gemeinde, vor allen Dingen auch mit kleinen Kindern, wobei das vielleicht für die Großen auch ganz interessant ist, wo es um Thema geht, Erziehungsthema, Umgang mit Medien. Ja, wie Mütter und Väter damit umgehen können und wie sie ihre Kinder da begleiten können. Also herzliche Einladung. Ihr dürft das auch gerne streuen in eurem Freundes- und Bekanntenkreis, dass also Familien mit kleinen Kindern hier sehr herzlich willkommen sind am Dienstagnachmittag. Und am Donnerstagnachmittag findet der Seniorenbibelkreis statt. Auch dazu eine herzliche Einladung. Ja, viele andere Termine gibt es hier in der Gemeinde. Die sind wichtig. Wir wollen sie nicht alle nennen, aber es gibt einen Newsletter heißt das. Ein Newsletter, der kommt einmal die Woche raus. Das sind die Mittwochsnachrichten. alle, die uns hier besuchen, auch draußen an den Stream, dürfen diesen Newsletter gerne bekommen und ihr könnt euch melden. Wenn ihr noch nicht auf der Liste steht, gerne am Infopoint draußen oder ganz persönlich bei mir oder im Büro der FEG. Die Adresse steht auf der Homepage. Ja, das sind die Veranstaltungen für die kommende Woche. Und jetzt gibt's noch einen Bereich, der ganz interessant ist, einen Arbeitskreis Mission im Blick. Und da hat Lasse auch noch ein paar Infos für uns.
Genau, Mission im Blick. Wir wollen immer wieder das Auge aufrichten auf unsere Missionare, die wir ausgesendet haben, quasi über die ganze Welt, aber auch in Deutschland oder auch die Mission, die wir hier in der Gemeinde machen. Und heute ist Deutschland dran, also es geht um die Familie Pascha, genau genommen André Pascha, den wir unterstützen in Gemeindegründung bzw. Gemeindeweiterbau in, helft mir, Duisburg oder Düsseldorf?
Ich hab Duisburg. So
eine, Duisburg, dankeschön, ich habe eine Düsseldorf-Duisburg-Schwäche. Genau, also André unterstützen wir und ich habe ihn gefragt, wie geht's dir gerade, was kann ich der Gemeinde mitteilen? Und er hat sich erstmal bedankt um die Frage und sagt, ey, gerade ist so eine richtige Hochzeit, das ist so richtig toll. Gerade erleben wir so viele schöne Sachen, zum Beispiel eben eine Taufe, wie wir hier jetzt an diesem ersten Bild sehen, die nächsten beiden gucken wir uns auch noch an. Da sieht man so ein bisschen, wie ihre Gemeindearbeit aussieht. Sie unterstützen das also. Er sagt, das war einfach so ein richtig tolles Erlebnis natürlich, ne? Wenn man lange mit Menschen unterwegs ist und dann auch wirklich selbst die Freude haben darf, sie zu taufen. Also das war ein richtig schönes Erlebnis. Sie freuen sich total, dass sie da wachsen. Das ist schön. Weiterhin freuen sie sich sehr über eine Jugendarbeit, die immer weiter aufblüht. Also er hat jetzt gesagt, hey, das ist richtig toll. Wir haben jetzt inzwischen 11 Jugendliche. Richtig gut. Also Hammer, er freut sich da richtig drüber und sagt ganz herzlichen Dank für alles Gebet und alle Unterstützung, die da aus unserer Gemeinde hinfließen in diese Erfolge, die er da mit seiner Familie auch feiern darf. Gebetsanliegen, und für die möchte ich gleich zusammen mit uns beten, sagt er, ja, immer wenn es gut läuft, kommt damit natürlich auch die Angst, dass es wieder weniger gut läuft. Also, ne, dass so die Dynamiken, die gerade schön sind, dass die auch wieder eher abbrechen. So, da wollen sie einfach, hey, lass es, Gott, lass es weiter gut gehen. Darum bitten sie. Und ganz spannend haben sie jetzt geplant, ab Mai haben sie durch den ganzen Sommer durch die letzten beiden Gottesdienste immer in einem Park, outdoor. Und stellen sich da auch eine große Öffentlichkeitswirkung vor. Und dafür wollen wir auch einfach beten. Da sagt er, betet dafür, dass diese Gottesdienste Strahlkraft haben, dass die gut laufen. Und das wollen wir jetzt machen. Wir bleiben dazu sitzen. Herr, ich danke dir für André und seine Familie. Und dass du sie hier in Deutschland berufst, Menschen zu dir zu führen, Menschen für dich zu begeistern und Gemeinde weiterzubauen. Wir danken dir total für einfach die Sachen, die gut laufen und da, wo sie Menschen für dein Reich erreichen. Und da, wo dein Reich einfach größer wird, wo das gebaut wird. Du siehst die ganzen Bereiche, die gut laufen und du hast es geschenkt und wir danken dir dafür. Und du siehst auch die Sorge, dass vielleicht, warum auch immer, durch Gegenwind, was auch immer da kommt, das auch vielleicht einen Abbruch erlebt. Und darum bitten wir dich, Herr, lass das nicht abbrechen, sondern schenk du einfach weiter deinen Segen für diesen Gemeindebau in Duisburg. Und du siehst auch die Outdoor-Gottesdienste, die sie vorhaben. Du siehst jetzt schon das Wetter, das da sein wird. Du siehst das, was sie brauchen. Du siehst die Menschen, die vielleicht ihren Weg an diesem Sonntag dann durch den Park da bahnen. Und du kennst ihre Herzen. Wir bitten dich, dass du sie vorbereitest und dass du diesen Gottesdienst zu deinem Licht in Duisburg machst, Herr. Amen.
Wir wollen jetzt ein Lied singen, Du bist gut, Herr. Und dabei wollen wir die Kollekte sammeln. Und die Kollekte ist für die Arbeit der Gemeinde. Dankeschön.
Da wir es so schön geübt haben mit dem Aufstehen und Hinsetzen, lade ich euch ein, aufzustehen, wem es möglich ist, und ja, das Lied mitzufeiern, mitzusingen.
Machst mir Mut, denn deine Treue lässt mich nicht im Stich. Schönheit zu schauen, dir ähnlich zu sein immer mehr.
Ich habe mich heute Morgen sehr gefreut, als ich rausgegangen bin und ich mag nicht gerne Jacke tragen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich so ohne Jacke rausgehen kann, freue ich mich gerne. Und genauso freue ich mich über die Predigt heute, die das Thema heißt, wenn ich an Gott denke, denke ich an. Und wir wollen mit euch Gedanken austauschen, dass ihr uns einfach ein paar Wörter sagt, woran ihr denkt, wenn ihr an Gott denkt. Ich würde sagen, wenn ich an Gott denke, denke ich an Sonne zum Beispiel. Mhm. Und dann,
Ja, ich denke, ich habe gerade das Lied hat mich so angesprochen. Wenn ich an Gott denke, denke ich an Mutmacher. Und ihr übrigens, alle dürfen reinrufen. Wir werden das dann übersetzen, dass es draußen auch gehört wird und auch aufgeschrieben wird. Und auch ihr Kinder dürft gerne mitmachen, das auch mit in euren Kindergottesdienst gleich nehmen. Also, ruft uns einfach zu, woran ihr denkt, wenn ihr an Gott denkt. Pause.
Zu Hause.
Zu Hause. Zu Hause.
Geduld.
Barmherzigkeit. Gnade. Liebe. Freude, da habe ich was nicht gehört.
Segen.
Vater.
Löwe. Geduld. Geduldigkeit.
Nochmal. Wegbegleiter.
Treue. Demut.
Humor.
Fürsorge. Liebe und Eifersucht. Gemeinschaft. Jetzt müssen wir einen Moment Pause machen für Cedric und Fried.
Zu Hause fehlt noch. Das hat mir gut gefallen. Nur zu Hause. Und Humor fehlt auch noch. Vorsorge. Gelassenheit.
Lass es ruhig so stehen. Gott geht mit.
Gott geht mit, ja. Schöpfer.
Allmacht.
Das habe ich nicht verstanden. Gerechtigkeit. Heiligkeit. Jetzt machen wir noch mal ein bisschen Pause. Güte. Allwissenheit.
Zu Hause fehlt immer noch.
Da unten ist es.
Ah, da. Ach,
schön. Ja. Barmherzigkeit, ja.
Geborgenheit.
Vater.
Zorn.
Löwe fand ich auch gut. Löwe. Ah, Löwe.
Okay.
Vergebung,
ja. So, mit der Power würden wir dann unsere Sammlung hier mal schließen. Und mit Power würden wir euch Kinder gerne in den Kindergottesdienst verabschieden. Nehmt die Power mit und vielleicht die ganzen Gedanken. Ihr dürft das, ja, diese Gedanken einfach gerne mitnehmen. Und dann wünschen wir euch eine super Zeit im Kindergottesdienst. Tschüss. Und Thomas, ich freue mich jetzt sehr auf die Predigt, was das mit dem Predigtthema, wenn ich an Gott denke, denke ich, zu tun hat. Und ich bete jetzt noch für Thomas. Lieber Herr Jesus, ja, wenn wir an dich denken und lieber Vater im Himmel, wenn wir an dich denken, kommen uns so viele Gedanken und wir wollen uns konzentrieren auf das, was du uns zu sagen hast und wir bitten dich, dass du Thomas ganz viele gute Worte gibst, die er uns sagt. Amen.
Stehen. Guten Morgen. Wenn ich an Liebe denke, denke ich an einen Tisch. Einige von euch werden sich sicher an diesen Satz erinnern, den ich im Herbst hier an dieser Stelle als Motto über meine Predigt gestellt hatte. Und ich dachte mir, das ist doch eine tolle Sache. Mach doch eine Serie daraus mit dem Titel Woran ich denke, wenn. Heute also Episode 2 der Staffel mit dem Titel Wenn ich an Gott denke, denke ich, ja, woran denke ich denn da? Woran denkst du da? Nehmen wir uns ruhig noch einen Augenblick Zeit, bevor ich meinen Gedanken aus- und weiterführe. Wir haben ja da eine ganze Menge gesammelt. Lasst das doch noch mal auf euch wirken. Da sind so viele Gegensätze drin. Zorn und Freude. Vater, Löwe. Humor, Power. Geduld. Vor einigen Jahren hat hier an dieser Stelle jemand eine ziemlich steile Aussage gemacht. Jetzt bräuchten wir tatsächlich die nächste Folie. Warten wir einen Augenblick drauf. Gott. Vier Buchstaben. Und diese vier Buchstaben sind eigentlich eine Abkürzung und stehen für guter Opa, total taub. Gott. Viele Menschen meinen, es gibt ihn nicht. Und wenn es ihn gäbe, dann ignoriert er uns Menschen. Er ignoriert das Elend, die Krankheiten, den Tod. Und wenn man auch noch so intensiv betet, ja, zu ihm schreit vor Schmerz und Frustration, er hört nicht. Wenn es ihn wirklich gibt, dann gibt er sich zumindest alle Mühe, sich zu verstecken. Guter Opa, Relikt aus alter Zeit, zahnlos, kraftlos und total taub, ignorant, zurückgezogen, ohne Einfluss die Geschicke der Welt oder zumindest meine eigenen zu beeinflussen. Kennst du diesen Gedanken? Wenn wir an Gott denken, denken wir an einen Tattergreis ohne Saft und Kraft. Guter Opa, total taub. Wenn ich an Gott denke, denke ich an frisches Brot. Frisches Brot hat eine Faszination. Als Kind wurde ich manchmal zum Einkaufen geschickt und sollte auch Brot kaufen. Und ich weiß noch, wie auf dem Nachhauseweg der Duft in meine Nase stieg und ich nicht widerstehen konnte, mir ein Stück von der einen Seite von der Kante abzubrechen und in den Mund zu schieben. Und weil das frische Brot so lecker war, habe ich noch ein Stück genascht. Und noch ein bisschen. Und als ich dann zu Hause war, hatte das eine Ende von dem Brot ein richtiges Loch. Und ich wurde ausgeschimpft. Seit einiger Zeit backen wir wieder unser Brot selbst. Das heißt, meine Frau backt. Und wenn der Brotgeruch aus dem Ofen durchs Haus zieht, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Brot mit einer kräftigen Kruste, mit leckeren Gewürzen wie Anis, Fenchel, Kümmel oder Koriander, oft mit ganzen Haselnusskernen oder Walnüssen im Teig, gerne auch Sonnenblumen oder Kürbiskerne. Und wenn es dann soeben abgekühlt ist, fange ich oft an, wieder zu naschen. Nein, ich bohre kein Loch mehr hinein. Meine Frau würde mir auch was auf die Finger geben. Aber ich schneide mir eine Scheibe frisches Brot ab und bespreche sie ausgiebig mit Butter. Übrigens, gute Butter, keine Margarine. Streue ein wenig Salz drauf und beiße hinein. Wenn ich an Gott denke, denke ich an frisches Brot. Brot ist Leben. Und auch wenn es in der Bibel heißt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, aber ohne Brot stirbt er. Brot spendet Lebenskraft. Brot ist Leben. Die karge Ration Brot in den KZs der Nazis wurde gehütet wie ein Schatz. Und so mancher hat nur überlebt, weil ein anderer das Brot im wahrsten Sinne des Wortes mit ihm geteilt hat. Brot, so habe ich gelesen, heißt auf ägyptisch-arabisch Aish, was wörtlich übersetzt auch Leben heißt. Die Erfindung des Brotes war ein wichtiger Schritt für die Menschheit, sich unabhängig vom wechselnden Wachstum der Jahreszeiten oder vom Zufall des Jagdglückes zu machen. Als die ersten Menschen sesshaft wurden, wurden sie Ackerbauern, um Korn anzubauen und zu ernten. Denn das Korn war lange haltbar und konnte zu Brot verarbeitet werden. Seitdem war Nahrung verfügbar, wann immer sie gebraucht wurde. In allen Kulturen kennen und essen Menschen Brot. Und wenn Jesus Christus davon spricht, ich bin das Brot des Lebens, dann benutzt er ein Bild, das in allen Kulturen verstanden werden kann, als ich bin lebensnotwendig. Wenn ich an Gott denke, denke ich an frisches Brot. Ich bin darauf gekommen, weil frisches Brot auch in einer Geschichte eine zentrale Rolle spielt, die ich gerne mit euch näher betrachten möchte. Da liegt einer erschöpft unter einem Busch. Gott, ich kann nicht mehr, ruft er. Lass mich sterben. Eines Tages wird es ohnehin passieren, also warum nicht jetzt? Was war passiert? Ihr könnt die dramatische Geschichte nachlesen im ersten Buch der Könige in den Kapiteln 18 und 19. Vor wenigen Tagen war dieser Mann noch voller Energie, war im buchstäblichen Sinn Feuer und Flamme für die Sache Gottes gewesen. Und dann packt ihn die nackte Angst und er flieht panisch mehrere hundert Kilometer, bis er entkräftet zusammenbricht. Ich kann nicht mehr, Gott. Lass mich sterben, waren seine Worte, ehe er vor Erschöpfung einschläft. Und dann lesen wir in 1. Könige 19, plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf, Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, wie dieses hier, und einen Krug Wasser. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Anstatt seinen Wunsch nach dem Tod zu erfüllen, schickt Gott einen Beauftragten. Die Bibel nennt solche Engel mit Brot. Ein duftendes Fladenbrot und einen Krug Wasser. Gott braucht kein Menschenopfer, auch nicht unser eigenes. Ganz im Gegenteil. Immer wieder lesen wir in der Bibel davon, dass Gott will, dass sich Menschen versorgt wissen. Und deswegen, wenn ich an Gott denke, denke ich an frisches Brot. Elia steckt ganz tief drin in der Depression und erfährt Zuwendung, Versorgung. Ich möchte hier mal kurz anhalten und diese Szene beleuchten. Wir sehen den Mann Gottes, der gebrannt hat für seinen Auftrag, der Gottes Wirken nicht nur verkündet hat, sondern auch durch Taten untermauert. Elia folgte Gottes Ruf und Gebot und hat sich leidenschaftlich für seine Überzeugungen eingesetzt, allen Widerständen zum Trotz. Kennst du das? Hast du auch schon mal diesen Ruf vernommen? Hast eine Entscheidung getroffen? Entscheidung, dem lebendigen Gott nachzufolgen? Hast dich eingesetzt? Allem Spott und Kopfschütteln deiner Umgebung zum Trotz? Hast dich für Gott eingesetzt und bist jetzt müde geworden? Kennst du das? Du warst dir so sicher, dass dein Ruf echt war, dass du Gottes Reden in deinem Leben gehört hast und hast dich ihm anvertraut und zur Verfügung gestellt und hast kleine Wunder erlebt und fühlst dich bestätigt und auf dem richtigen Weg, aber irgendwann blieben die Wunder aus und jetzt bist du erschöpft und liegst am Boden. Ich kenne viele, denen es genau so geht. Nein, nicht alle wollen sterben, aber sie verfallen in eine tiefe geistliche Depression. Und wenn wir uns umsehen und sehen, was alles nicht in Ordnung ist und wie ohnmächtig auch Christen den Mächten und Gewaltigen dieser Welt ausgeliefert sind, dann können wir Elia nachfühlen. Dann ist uns alles ziemlich egal. Dann geben wir auf. Wenn ich an Gott denke, denke ich an frisches Brot. Denn in solchen Zeiten ist es gut, dass wir nicht allein sind. Dann ist die Zeit gekommen für die Engel unter uns, die, die uns kräftigen, nicht mit gut gemeinten Worten, sondern mit Brot und Wasser. Nicht raffinierte Küche ist angesagt, sondern lebensnotwendige Grundnahrung. Tolles Wort. Nahrung, die Lebensnot wendet. Steh auf und iss. Ich höre dir zu. Ich bete für dich. Ich bete mit dir. Ich weine, trauere mit dir. Ich putze für dich. Ich begleite dich bei einem schweren Gang. Du musst nichts erklären, dich nicht rechtfertigen. Du musst keine Haltung bewahren, keine Leistung erbringen. Darfst reden oder schweigen, wimmern oder schreien. Ich bin da. Ich halte deine Hand oder deinen Kopf. Ich bringe dir Brot und Wasser. Nichts mehr, aber auch nichts weniger. Ich schenke dir Zeit, Aufmerksamkeit, Liebe. Ich bin dein Engel in diesem Moment. Ich habe lange Zeit in dieser Geschichte immer nur auf Elia geachtet. Aber da ist ja noch diese zweite Person, der Engel. Ich will nicht spekulieren, es steht da weiter nichts. Nichts von Flügeln und weißem Gewand und Lichtgestalt. Da steht nur etwas von Berührung und Brot. Und den Worten, steh auf und iss. Und dann lesen wir weiter. Er, Elia, aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm noch einmal, sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Wenn ich an Gott denke, denke ich an frisches Brot. Gott lässt nicht locker. Er schickt Elia Schlaf und Nahrung, bis er wieder zu Kräften kommt. Und dann macht Elia sich auf, um den Horeb, den Berg der Gotteserscheinung, aufzusuchen. 40 Tage und Nächte muss er dafür wandern. Moment mal, wo soll er hin? Ich musste das für mich mal genauer untersuchen und möchte das Ergebnis gerne mit euch teilen und habe deswegen eine Landkarte mitgebracht. Also damit wir mal einen Eindruck von den Entfernungen bekommen. Elia hatte hier im Norden Berg Karmel, den gibt es übrigens heute noch, ein Brandopferwunder erlebt. Das wird uns in 1. Könige 18 sehr eingehend beschrieben. Wie gesagt, lest es mal nach. Daraufhin wurden auf seinen Befehl einige hundert Priester des Baalkultes, die die damals regierende Königin Isabel eingeführt hatte, auf seinen Befehl, Elias Befehl, umgebracht. Als Isabel davon hörte, sprach sie wiederum das Todesurteil über Elia, der daraufhin nach Beersheba, gibt's heute auch noch, im Süden von Judäa floh. Das sind circa 200 Kilometer. Ein guter Fußgänger schafft rund 40 Kilometer am Tag. Also brauchte Elia 5 Tage. Voller Panik aufgrund des Todesurteils hat das vielleicht auch schon in 4 Tagen geschafft. Dann ging er noch einen Tag weiter in die Wüste, hier unten. Da wird er ungefähr da gewesen sein und da fand er diesen Ginsterstrauch, unter den er sich gelegt hat und wo unsere Geschichte, die ich heute gelesen habe, beginnt. Wenn er also von hier 40 Tage und 40 Nächte wandert und diesmal sogar mehr als 40 Kilometer, denn er wandert ja auch nachts zurücklegt, dann könnte er in 40 Tag- und Nachtschichten folglich mehr als 2000 Kilometer gelaufen und folglich bis zu einem beliebigen Punkt auf dieser Kreislinie der Äußeren gekommen sein. Doll, ne? Der Berg Horeb, der Berg, auf dem Gott dem Mose erschienen ist und ihm die Gesetzestafeln gegeben hat, liegt nach heutigen Erkenntnissen wahrscheinlich irgendwo da. Das sind von Elias Wüstenstandort wiederum etwa 200 bis 250 Kilometer. Selbst unter den erschwerten Bedingungen einer Wüstenwanderung, also eine Fußreise von etwa 8 bis 10 Tagen, ist Elia zickzack oder Schlangenlinien gelaufen? Oder immer wieder tagelang in irgendwelche Sackgassen wie bei einer Schnitzeljagd? Oder lügt die Bibel? Nein, beides nicht. Wir müssen uns nur von dem Gedanken freimachen, dass die Bibel eine historisch-wissenschaftliche Doktorarbeit der Neuzeit ist. Den Autoren. Ja, die Bibel ist eine ganze Bibliothek von Büchern unterschiedlichster Autoren, Mehrzahl. Der Bibel, den Autoren, geht es nicht in erster Linie um wissenschaftliche Präzision, sondern um lebensnahe und zur Nachahmung taugliche Belehrung der Leserschaft. Und 40 Tage und 40 Nächte war ein Begriff, mit dem alle damaligen Leser etwas anfangen konnten, denn es war eine besondere, eine heilige Zahl. Im Internet fand ich folgenden Artikel dazu. Für Theologen steht die Zahl 40 für einen Zeitraum, der zu Buße und Besinnung auffordert, der Wende und Neubeginn ermöglicht. Sie wird gebildet aus dem Produkt von 4 und 10. Die 4 steht dabei üblicherweise für das weltumspannende, irdische und vergängliche. Sie symbolisiert die 4 Himmelsrichtungen, die 4 antiken Elemente Feuer, Erde, Wasser, Luft, die 4 Lebensphasen Kindheit, Jugend, Erwachsensein, Alter und die menschlichen Temperamente. Die 10 gilt als Zahl des in sich vollendeten Ganzen. Sie ist die Summe der ersten 4 Ziffern, 1 plus 2 plus 3 plus 4, bezeichnet die Zahl der Finger und gilt als Symbol des Kreises. Sie dokumentiert ihren ganzheitlichen Anspruch nicht zuletzt in der biblischen Zahl der 10 Gebote. Wenn Elia 40 Tage und Nächte zum Horeb wandert, 40 Tage und Nächte dauerte die Sintflut, der Noah durch die Arche entkam. 40 Tage war Mose auf dem Berg, um die Gesetzestafeln in Empfang zu nehmen. Im Neuen Testament lesen wir, dass Jesus 40 Tage und Nächte fastet. Und zwischen seiner Auferstehung und Himmelfahrt liegen ebenfalls 40 Tage. Also, wenn Elia 40 Tage und Nächte zum Horeb wandert, dann heißt das, er wandert zum Horeb, um sich neu zu besinnen. Eine Zeit der Buße einzulegen. Möglicherweise hat er sogar gefastet, um den Kopf wieder klar zu bekommen. 40 Tage und Nächte wollen nicht in Minuten und Sekunden umgerechnet werden, sondern bezeichnen den Zeitraum, den es braucht, um wieder ganz zu sich zu kommen. Eine Umkehr zu vollziehen, eine Neuausrichtung vorzunehmen. Und dann hat auch Elia auf dem Horeb eine wirklich einmalige Gottesbegegnung. Wir lesen, dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm, Elia, was tust du hier? Und dann bricht es aus ihm heraus. Elia antwortete, ach Herr, Du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir noch nach dem Leben. Gott, du weißt es doch, was mir passiert ist. Du hattest mich doch beauftragt und dich wahrhaft lebendig gezeigt und ich habe dich verkündigt und den Regen zurückgehalten und dann zu deiner Zeit geschickt. Du hast Feuer vom Himmel fallen lassen und deine göttliche Macht allen gezeigt. Was habe ich alles in deinem Auftrag getan? Mich mit den Mächtigen angelegt und ich bin voll ins Risiko gegangen. Und das Ende vom Lied war die Ankündigung, dass ich hingerichtet werden soll. Nix Bekehrung, nix Buße bei den anderen, nix Sack und Asche. Ich soll umgebracht werden. Was soll das alles? Da antwortete ihm der Herr: Komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht im Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Wow. Da erlebt Elia noch einmal das ganze Arsenal seiner bisherigen Gotteserfahrung. Mit so einem richtigen Wumms, mit Feuer und Sturm und Erdbeben, als gerate die Welt um ihn herum aus den Fugen. Alle Naturgewalten, die in allen Kulturen und Völkern ja den Gottheiten zugeschrieben wurden, toben um ihn her und er macht die Erfahrung, das ist gar nicht Gott. Gott schickt den Sturm, aber er ist es nicht selbst. Er erzeugt ein Erdbeben, aber er ist nicht die Gewalt. Gott schickt das Feuer, aber er ist nicht darin. Gott ist ein leises Säuseln, ein sanfter Hauch. Nicht Grobheit, sondern Zartheit. Nicht Gewalt und Knechtschaft, sondern Liebe. Nicht haben wollen, sondern geben können. Nicht Ausbeutung, sondern Versorgung. Wenn ich an Gott denke, denke ich an frisches Brot. Das Brot, von dem wir alle leben. Ach ja, hatte ich schon erwähnt, dass Aish in Ägypten eine Doppelbedeutung hat? Brot und Leben? Vor einiger Zeit habe ich noch von einer bedeutungsvollen Verknüpfung erfahren. Brot heißt auf Hebräisch Lechem. Und das Wort für Haus oder Ort, Platz ist Beit. Wir finden das Brot im Haus des Brotes, im Beit Lechem, eingedeutscht Bethlehem. In Beit Lechem wurde Jesus Christus geboren. Im Johannesevangelium lesen wir von ihm in Kapitel 6, die Verse 48 bis 51, da sagt er von sich: Ich selbst bin das Brot, das euch dieses Leben gibt. Eure Vorfahren haben in der Wüste das Manna gegessen und sind doch alle gestorben. Aber hier ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich selbst bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Leib, den ich hingeben werde, damit die Menschen leben können. Das Brot, das von Gott gekommen ist, nicht zur kurzfristigen Kräftigung überbracht von einem Engel, sondern in Ewigkeit wirksam. Für alle. Für immer. In diesen Tagen feiern Menschen jüdischen Glaubens das Pessachfest. Wir sagen dazu ja meist Passa. Das Fest des Brotbrechens. In Erinnerung an den Auszug der Israeliten aus der ägyptischen Unterdrückung. Und erwachsen aus dieser Tradition feiern wir Christen das Abendmahl, wie letzten Sonntag hier, mit Brot. um uns an Jesus und seinen Opfertod zu erinnern. Wie oft hat Jesus mit seinen Jüngern und anderen Menschen das Brot geteilt? Es war offenbar so eindrucksvoll, dass die Jünger in Emmaus den Auferstandenen daran erkannt haben, nicht an seinen gediegenen theologischen Auslegungen auf dem Weg, sondern an der Art und Weise, wie er mit ihnen am Tisch saß und dann das Brot brach. Da erkannten sie ihn. Wenn ich an Gott denke, denke ich an frisches Brot. Amen.
Wir wollen die Predigt jetzt auch in der Lobpreiszeit, in der Anbetungszeit nachklingen lassen. Und in dem ersten Lied heißt es, du bist der ganz andere. Wo Gott einfach ja, über unsere Vorstellungen hinausgeht und uns oft auch ganz anders begegnet, als wir es denken. Wenn es euch möglich ist, laden wir euch ein, aufzustehen, ja, eure Gedanken nochmal auf die Predigt und auch auf Gott dann zu richten.
Tiefe im Ozean, wie der Abgrund, in den ich nicht sehen kann, wie die Weite der Sterne im tiefen Nacht, schwerelos, doch gehalten im freien Fall. Ich erschrecke und ich staune, ich verneig mich und ich glaube, du bist der ganz andere, über alles Erhabene. Du stehst hinter Zeit und Raum, ich bete dich an, du bist der ganz andere, unter allem verborgen. Ich bete dich an. Wie ein heiliger Raum einer fremden Welt, auf der Schwelle zur Tür, die verschlossen bleibt. Weisheit, die tiefer als Denken reicht. Wie gewinnen und alles verlieren zugleich. Ich erschrecke und ich staune. Ich verneig mich und ich glaube, du bist der ganz andere. Ganz andere, unter allem verborgenen.
Thank you.
deine Gaben zum Geleit. Lass es in der Zeit bestehen, deines Heils Vollendung sehen und der Freuden Ewigkeit. Gib dem Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit. Lass es in der Zeit bestehen,
Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen.
Berge mich in deinem Arm, schütze mit deiner starken Hand.
Berge mich.
Berge mich in deinem Arm. Schütze mich mit deiner starken Hand.
Ja, ich nehme von der Predigt viel und ich hoffe, ihr auch. Und wir haben uns gefragt, wie können wir das noch greifbarer machen. Und dann Martina kam auf die Idee, dass wir, weil das Thema war, wenn ich an Gott denke, denke ich an frisches Brot. Leider konnten wir kein frisches Brot besorgen, aber wir haben Matzenbrot mitgebracht. Und jeder kann sich am Ende des Gottesdienstes daran oder kann ein Stück nehmen und essen und nochmal die Predigt irgendwie greifbarer machen oder festmachen. Jeder kann machen, wie er will. So, wir hatten auch so viele Wörter, das sind Gedanken, die wir uns nochmal, oder Wörter, woran wir nochmal nachdenken können. Zum Beispiel Löwe, wenn ich an Gott denke, denke ich an Löwe. Hatte ich jetzt keinen Zusammenhang zwischen Gott und Löwe, aber gute Gedanken für zu Hause. Schön.
Wenn ich an Gott denke, denke ich an Brot. Und wenn der Gottesdienst vorbei ist, gibt es draußen auch Kaffee und Tee und ein paar Kekse, um euch zu stärken. Und ihr dürft Gemeinschaft haben, ja, wie beim Brotbrechen. Und wenn ich an Gott denke, denke ich an Brot und Versorgung. Wenn jemand Gespräch nach dem Gottesdienst und Gebet braucht, ist auch das ein Angebot, was hier vorne gleich bestehen wird, dass einfach Leute da sind. Oder auch wenn ihr längerfristig nochmal Anbindung braucht, es gibt Seelsorgeangebot, ihr dürft euch wenden. Norbert, gib mir gerade noch ein Zeichen.
Ja, ich hatte gerade die Anregung, aufgrund dieser Predigt doch heute nochmal wieder ein Predigt-Nachgespräch anzubieten. Wie immer in einer Viertelstunde nach dem Gottesdienst in dem Raum mit den Gläsern in dem Aquarium. Herzliche Einladung dafür.
Ja, und wir haben noch ein Geschenk bekommen, außer dem Brot, nämlich ein gemeinsames Gebet, was wir beten dürfen. Wir wollen zum Abschluss des Vaterunser gemeinsam beten und da wird uns Thomas den Segen zusprechen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ich habe einen Segen aus Irland gefunden. Ich finde diese irischen Segen immer so herrlich praktisch und lebensnah. Möge Gott dir immer geben, was du brauchst. Arbeit für deine fleißigen Hände, Nahrung für deinen hungrigen Leib, Antworten für deinen fragenden Geist. Freude und Liebe für dein warmes Herz und Frieden für deine suchende Seele. Möge Gott weder deine Gesundheit, noch deine Vorräte, noch deine Arbeit verringern. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
Amen. Amen. Gesegneten Sonntag.